Das Kinderhospiz Sonnenhof im Berliner Stadtteil Pankow ähnelt einem verspielten Ferienhaus. Das große, gelb gestrichene Haus ist lichtdurchflutet. Im Garten blühen die Krokusse und im Streichelzoo genießen die Tiere die ersten warmen Sonnenstrahlen. Nichts erinnert hier auf den ersten Blick daran, dass im Sonnenhof Familien mit ihren unheilbar kranken Kindern leben. Das gehört zum Konzept, sagt der Leiter des Sonnenhofes, Jürgen Schulz.
Wir können den Kindern keine Heilung mehr geben, aber wir können den Kindern sehr viel Entspannung, Abwechslung und den Eltern auch ein Stück Geborgenheit, und das gilt eben auch für die Kinder, versuchen hier zu vermitteln.
Das Kinderhospiz Sonnenhof wurde vor 11 Jahren eröffnet und finanziert sich größtenteils aus Spenden. Es bietet ambulante und stationäre Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Sie kommen aus dem gesamten Bundesgebiet, vor allem aber aus Berlin und Brandenburg. Daneben begleitet der Sonnenhof Eltern in der Trauer über den Verlust ihres Kindes. Dafür wurde ein offener Familientreff eingerichtet, erzählt Jürgen Schulz.
Wir haben den offenen Familientreff hier. Da ist freitags nachmittags zwischen 15 und 16 Uhr, können Familien mit ihren Kindern hier hinkommen. Die Kinder werden dann betreut und die Familien sind dann unter sich. Und es stehen im Hintergrund immer Sozialarbeiter und Psychologen, sind bereit, auch dann, wenn eine Familie in einer besonderen Krisensituation ist, zu sagen, ich brauche jetzt mal psychologische Hilfe. Um im Einzelgespräch dann mit einem Psychologen oder einem Sozialarbeiter dann die individuellen Probleme dann zu besprechen und zu lösen.
Peggy Mattusch fand so eine Hilfe im Sonnenhof. Vor 3 Jahren hat sie ihre 7-jährige Tochter Laura Marie nach einer schweren Krankheit verloren. Als der Schmerz und die Trauer ihr über den Kopf wuchsen, traf sie im Sonnenhof Eltern, denen es ähnlich ging. Dankbar schaut Peggy Mattusch heute auf den Familientreff zurück.
Da war eben halt für mich hilfreich gewesen, dass ich auf den Sonnenhof aufmerksam geworden bin, dass ich dort für mich einen Anlaufpunkt gefunden habe, mich mit anderen Familien auszutauschen. Das war für mich sehr, sehr hilfreich gewesen, weil ich gemerkt habe, ich stehe mit dem Problem eben halt nicht alleine da. Ich habe professionelle Hilfe, die mit mir gemeinsam versucht haben, den Tod zu verarbeiten, das nachfolgende Leben zu gestalten mit der Tatsache, dass meine Tochter nicht mehr da ist.
Sabina Strüh hat ihren Sohn Daniel von einem Tag auf den anderen verloren. Zu dem Schock kam die schmerzliche Erfahrung, dass vertraute Menschen mit dem Tod des Sohnes nicht umgehen konnten. Rückblickend erzählt Sabina Strüh.
Schwierig war es, dass wirklich gute Freunde geschwiegen haben, die Straßenseite gewechselt haben, wenn sie mich gesehen haben. Das hat mich sehr belastet, dieses Gefühl der Verlassenheit und die Frage, warum? Ich habe ja nicht nur meinen Sohn verloren, sondern damit auch unseren Freundeskreis. Und geholfen hat es mir, dass es trotzdem noch Freunde gab, die an meiner Seite geblieben sind. Wenige, aber das war für mich ganz kostbar. Die jetzt sich trauen, den Namen meines Sohnes auszusprechen, die an seinen Todestag denken und an seinen Geburtstag, die immer wieder fragen, wie es mir geht, das hilft mir sehr.
Sabina Strüh und ihr Mann wollten die Einsamkeit durchbrechen und ihre Trauer teilen. Sie suchten andere betroffene Eltern und stießen auf die Internetplattform und den Verein Leben ohne dich. Der aber hatte weder in Brandenburg noch in Berlin eine Anlaufstelle. Kurzerhand gründeten sie eine Selbsthilfegruppe. Die Gruppe trifft sich monatlich in den Räumen der Kirchengemeinde Altwittenau. Zu den Abenden kommen Eltern, die ihre Kinder verloren haben, unabhängig davon, wie alt die Kinder waren. Dabei fällt Sabina Strüh auf, dass es Vätern oft schwerer fällt, ihre Gefühle auszusprechen.
Ich denke, das ist auch erziehungsbedingt. Die Männer sind ja von Hause aus immer die Starken, die ihre Gefühle verbergen müssen. Und das äußert sich dann in dieser existenziellen Trauer um ein verstorbenes Kind besonders. Frauen sind offener, sie können ihre Gefühle besser ausdrücken, sind kommunikativer und möchten auch reden. Und dieses Reden ist für uns Frauen oder auch für Männer natürlich sehr wichtig, weil es sehr entlastend ist. Und es wird ja nicht nur über Trauer gesprochen, sondern auch über unsere Kinder. Unsere Kinder sind zwar tot, aber wir haben die Erinnerungen an sie. Und Und diese Erinnerungen halten sie lebendig.
Sabina Strüh ließ sich als Trauerbegleiterin ausbilden. Seitdem weiß sie, Rituale sind für die Trauerarbeit enorm wichtig, weil sie die Mauer der Sprachlosigkeit überwinden helfen. Sabina Strüh und ihr Mann haben in der Gruppe dafür ein Ritual gefunden.
Es ist so, dass wir eine Stellwand haben, an der die Eltern die Namen ihrer Kinder geschrieben haben. Als kleines Ritual, wenn neue Eltern dazukommen, können sie das auch machen. Dann ist es so, dass wir auf schönen Sofas im Kreis sitzen bei Kerzenlicht und gleich zu Beginn jeder eine Kerze für sein Kind anzündet. Einfach, um zu zeigen, ja, da ist dieses Licht, was wärmt und unser Kind ist bei uns. Diese Kerzen haben die Eltern selber für ihre Kinder gestaltet. Ganz wunderschöne Sachen sind da entstanden.
Wir sprechen nicht von Sterbebegleitung, sondern wir sprechen von Lebensbegleitung bis zur letzten Sekunde. Die Kinder haben uns das gelehrt. Die teilen uns vielleicht mit, dass sie wissen, dass sie sterben werden, oder sie wissen es auch schon relativ früh aufgrund der Diagnose, die sie ja mitbekommen haben. Und dann merken sie es, wenn es dann doch zu Ende geht, dass es nicht mehr weit ist. Aber sie wollen da nicht groß drüber reden und wollen auch nicht, dass wir hier in Sack und Asche rumlaufen, sondern sie wollen Spaß haben bis zur letzten Sekunde, was ja auch gut ist. Jede Sekunde zu genießen.
Jürgen Schulz, der Leiter des Kinderhospizes Sonnenhof, hat das erlebt. Kinder in der letzten Lebensphase fiebern Weihnachten entgegen und haben Wünsche wie jedes andere Kind in ihrem Alter auch. Ein sterbenskranker Junge wollte zum Beispiel noch unbedingt einen Astronauten treffen, erzählt Jürgen Schulz.
Wir haben uns darum bemüht, den zu bekommen, und der sollte eine Woche früher kommen, als er dann gekommen ist, aber es gab eine Verzögerung und dem Kind ging es wirklich sehr, sehr schlecht. Und der hat durchgehalten, bis der Astronaut kam, und der hat einen Laptop mitgebracht und hat ihm gezeigt, wie man aus dem Raumschiff dort oben auf die Erde sehen kann und wie wunderschön die ist. Und er wollte über Triebwerksleistungen was wissen und in welchem Abstand die Kapsel nun um die Erde bringt und mit welcher Geschwindigkeit die, dass er war, hatte sich entsprechend vorbereitet. Und man merkte, dass auch unheimlich viel Kraft kostete, aber dass er praktisch darauf hingearbeitet hat, also praktisch noch eine Woche durchgehalten hat. 2 Tage später ist er gestorben. Und wir merkten alle, der hat nicht mehr viel Kraft, aber er hat alles genommen, was er hatte, weil das sein Wunsch war. Und das ist wunderschön, wenn man einem Kind so in der letzten Phase des Lebens auch sowas noch ermöglicht.
Kinder spüren, dass sie sterben und wollen das meistens auch mitteilen, sagt Jürgen Schulz weiter.
Sie sprechen meistens, ich werde nicht mehr lange hier sein oder ich werde euch bald verlassen müssen. Solche Begriffe werden dann häufig gewählt. Und wenn man die Frage stellt, woher weißt du das denn? Dann schauen die einen erstaunt an, das weiß ich. Und das gibt ihnen aber auch so ein, glaube ich, so ein Stück Sicherheit, dass sie wissen, dass es irgendwann zu Ende sein wird. Aber das belastet sie nicht. Das ist so, ja, wie ein normaler Tagesablauf. Irgendwann werden sie uns verlassen.
Der Tod ist ein Randthema in unserer Gesellschaft. Selten trauen sich Menschen an die Frage, was kommt nach dem Tod? Ist da etwas? Und wie wird das sein? Kinder sind da viel unbefangener. Das beobachtet Jürgen Schulz insbesondere bei Kindern bis zum 10. Lebensjahr. Sie haben oft eine genaue Vorstellung von einem Leben nach dem Tod.
Diejenigen, die dann eine religiöse Basis haben, die stellen dann weniger die Frage, weil sie ja aus der Religion heraus wissen, dass es da ein Danach gibt. Und diejenigen, die das nicht haben, die stellen die besagte Frage. Und wir fragen dann immer, Was könntest du dir denn vorstellen, was da wäre? Gibt's da etwas, wo du der Meinung bist, was danach sein wird? Und die meisten, alle die, mit denen ich diese Gespräche geführt habe, haben eine Vorstellung. Und die Vorstellung spielt am Himmel statt. Das heißt, sie sind der Meinung, sie sitzen auf einer Wolke, aber man kann sie nicht direkt sehen. Aber sie können alles sehen oder sie sind ein Stern am Himmel und so. Und wir bestärken sie in dieser Vorstellung, weil sie das auch glücklich macht, dass sie ein Sternchen sind und von dann oben runter gucken und immer ganz genau aufpassen, dass Mama und Papa nichts passieren oder dem Geschwister.
Peggy Matusch sitzt im Wohnzimmer auf ihrem Sofa. Dort ist ihre kleine Tochter Laura Marie im Kreis der Familie gestorben. Peggy Matusch erinnert sich.
Darüber bin ich auch sehr, sehr froh. Sie hat im Prinzip, sage ich mal, angefangen zu fiebern und ist dann wirklich in den Armen, in meinen Armen und in dem Arm meines Mannes verstorben. Und so schwer wie der Augenblick damals war, so dankbar bin ich aber heute dafür, weil ich hätte es mir einfach nicht anders vorstellen können, dass sie vielleicht irgendwo im Krankenhaus verstirbt oder zu einem Zeitpunkt, wo wir als Eltern nicht dabei waren.
Die Trauer ist ihr ständiger Begleiter geworden, selbst wenn sie in kleinen Schritten gelernt hat, mit dem Verlust ihres Kindes umzugehen.
Die Tatsache, dass das Kind eben halt nicht mehr da ist, da gibt's nichts zu heilen. Ich sag mal, das ist ein bleibender Schmerz. Man kann versuchen, mit diesem Schmerz umzugehen, damit leben zu lernen, dass es nicht mehr so dominant ist, sondern doch ein bisschen in den Hintergrund gerät, dass der Alltag doch wieder in den Vordergrund gerät und man versucht, ein ganz normales Leben zu führen.
Auch Sabina Strüh ist durch schwierige Phasen der Trauer gegangen und ist daran gewachsen, wie sie rückblickend sagt.
Es gab mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre gewesen, so weiterzuleben wie vorher, alles zu verdrängen und nichts zu ändern. Die zweite Möglichkeit wäre gewesen, über den Tod meines Sohnes zu verzweifeln. Und die dritte Möglichkeit ist, sich weiterzuentwickeln. Und dafür habe ich mich entschieden, wieder Freude am Leben zu haben und dem Leben einen neuen Sinn zu geben und auch am Tod meines Sohnes zu wachsen. Und dadurch ist der Tod meines Sohnes auch nicht sinnlos. Denn das Schlimmste wäre für mich, wenn mein Sohn sinnlos gestorben wäre.
Heute am Karfreitag wird in den Kirchen an das Sterben von Jesus Christus erinnert. Der Gedanke, durch den Tod plötzlich vom Leben abgeschnitten zu sein, löst oft tiefe Angst aus. Auch Peggy Matusch ging es lange so. Doch durch den Verlust ihrer Tochter hat sie ihre eigene Angst vom Tod verloren. Der bedeutet für sie auch keine endgültige Trennung mehr von ihrer Tochter. Noch einmal Peggy Matusch.
Ich habe das Gefühl, dass ich mein Kind wiedersehen werde. Also ich habe auch das Gefühl, dass sie momentan immer bei mir ist und mit mir lebt in einer anderen Form. Und sie hat eins auch bei mir bewirkt. Ich hatte früher selber als Kind immer Angst vorm Tod gehabt. Das war für mich immer ein ganz, ganz schwarzes Loch hinten gewesen, wo ich runtergefallen bin und hatte teilweise auch schlaflose Nächte gehabt. Dadurch, dass sie in meinen Arm verstorben ist und mir gezeigt hat, wie es eigentlich geht, es ist jetzt ganz anders. Also ich habe überhaupt keine Angst mehr vorm Tod. Und wenn ich eben halt nach vorne schaue und denke, was ist dann, wenn du eben halt nicht mehr bist, dann ist es für mich im Prinzip wie ein ganz helles Licht, ein farbenfroher Bereich, wo ich sie eben halt auch wiedersehen werde.